So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, Elefant, Tiger und Co., der Podcast genießt den Frühling. Wir haben uns wieder nach draußen zurückgezogen, kann man nicht sagen. Wir sind ja offensiv, wir sind nach draußen gegangen. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten, ein bisschen kühl, aber trotzdem auch so schöne Frühlingsanmutung. Ich gerade fast ein wenig ins Schwärmen. Wir sind ja im Himalaya, und zwar dem, den der Zoo Leipzig hier quasi aufbereitet hat. Denn dort ist das Tier, um das es geht, zu Hause. Aber bevor ich das Tier ins Licht drücke, möchte ich natürlich erstmal meinen Gesprächsgast begrüßen. Das ist nämlich jemand, wir haben nach über 100 Folgen immer noch jemand, der Neuling ist beim Podcast. Und das ist in diesem Fall Holger Wust. Holger, sei recht herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Holger, lass dich auf dieses Abenteuer ein. Bisher haben es alle überlebt. Heute geht es um den Schopfhirsch. Und Gesetz, irgendjemand kennt sich nur mit unserer heimischen Tierwelt aus, der würde wahrscheinlich beim Begriff Schopfhirsch zu wissen glauben, wie das Tier ungefähr aussieht. Aber wenn es denn tatsächlich vor uns steht, würde man wahrscheinlich sagen, geh mal beiseite, Kleiner, hier kommt gleich ein Hirsch vorbei. Denn der Schopfhirsch ist jetzt tatsächlich kein großer, oder Holger?
Die Schopfhirsche sind zwar Hirsche, aber sie sind doch sehr kleine Tiere. Vom Gewicht her bewegen sich unsere beiden Tiere zwischen 12 und 15 Kilo. Das ist also doch sehr klein. So kleiner als ein Reh, würde ich sagen.
Also geht ihr jetzt, sagen wir mal, bis zur Hüfte?
Vielleicht 50, 60 Zentimeter hoch, einen Meter lang. Wirklich sehr klein und filigran. Und namensgebend ist ein langer Haarschopf, den sie, sag ich mal, der über den Augen anfängt, der sich über den Kopf zieht bis zwischen den Ohren, der so bis 17 Zentimeter theoretisch lang werden kann. Das ist das Namensgebende.
Also es ist ein Hirsch, der kein Geweih hat, aber eine Frisur.
Der hat eine Frisur, der Hirsch hat auch ein Geweih, allerdings ein ganz kurzes. Also die Geweihe haben ja nur die Böcke.
Ja, ja.
Und das Geweih ist so kurz, dass es in dem Haarschopf mehr oder weniger verschwindet, weil das ist nur 2-3 Zentimeter lang.
Also man sieht es eigentlich nicht, man kann es ertasten.
Man sieht es nicht, man kann es ertasten oder wir sehen es, wenn wir ja näher an die Tiere rankommen, als wie das unsere Besucher zum Beispiel sind.
Wenn es jetzt so ein kleiner Hirsch ist, dann ist er vermutlich in seinem Gebaren auch nicht so stolz und imposant, sondern eher zurückhaltend, oder ist das jetzt ein Vorurteil?
Also stolz und imposant würde ich nicht sagen. Das sind eher Tiere, die sehr vorsichtig sind, sind ja Fluchttiere.
Ja.
Wobei bei unseren beiden Tieren ist das was anderes. Die sind ja unseren Umgang gewöhnt. Also die flüchten vor uns nicht. Aber die sind natürlich immer etwas schreckhaft, wenn irgendwelche komischen Sachen außen passieren.
Ist denn der Schopfhirsch einer, der, sagen wir, auch in unseren Gefilden vorkommt, nur weil er eben so klein ist, dass man ihn nicht sieht im Wald?
Nee, der Schopfhirsch wohnt ja in der Himalaya-Anlage.
Wir sind
sind ja im Bereich Asien. Und Schopfhirsch hat ein Verbreitungsgebiet in China, zieht sich rüber bis nach Tibet und Myanmar. Es gibt drei Unterarten von und wir haben den ostchinesischen Schopfhirsch, der nur in Südostchina vorkommt. Gibt ungefähr noch 300.000 bis 500.000 Tiere, ist also potenziell gefährdet, weil er aufgrund seines Fleisches oder seiner Häute sehr, sehr stark bejagt wird.
Aber 300.000 bis 500.000 klingt ja eigentlich noch recht viel.
Klingt noch relativ viel, aber gehe ich davon aus, potenziell gefährdet heißt, dass die Individuenanzahl dann immer mehr abnimmt in den letzten Jahren.
Sind es denn bei Himalaya automatisch auch gute Kletterer?
Also die kommen jetzt nicht in den felsischen Regionen vor, sondern die bewohnen eher Buschland und feuchte Wälder. Diese Anlage, die ist naturnah gestaltet, die ist sehr stark bepflanzt. Da stehen ein paar Bäume drauf, sind ein paar Büsche drauf, wächst ganz viel Bambus, ganz viel Gras. Sind einige Unterstände, wo die sich verstecken können. Und verortet im Zoo ist das zwischen Gondwanaland-Ausgang und Schneeleopardenanlage.
Wenn ich höre, stark bewachsen, ist das ein Tier, wo der Besucher Glück haben muss, dass er es mal sieht?
Die verstecken sich sehr gerne, beziehungsweise, dass die sich verstecken können, ist auch der Tierart geschuldet. Weil das ja Fluchttiere sind, brauchen die auch, sage ich mal, Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, damit die auch mal, sage ich mal, das Gefühl haben, sie fühlen sich sicher.
Wer Elefant, Tiger und Co. gerade auch in letzter Zeit rege mitverfolgt, der wird ja gerade zu den Schopfhirschen einiges erlebt haben. Also ich meine, ist ja eine schöne Liebesgeschichte, die aus eurer Sicht hätte besser ausgehen können, aber vielleicht jetzt auch besser ausgehen wird. Ich fange mal an, ihr habt zwei Tiere?
Wir haben ein Pärchen, ja.
Ja, ja. Aber bei Männchen war eine Veränderung. Warum?
Also wir haben im Januar mit einem anderen Zoo die Böcke getauscht, weil das bei uns hier mit dem damaligen Pärchen von der Zucht her nicht so geklappt hat. Also das, gar nicht geklappt.
Das war der Paul sozusagen.
Das war Paul. Der jetzige Bock heißt Janu.
Ja.
Das Mädel heißt Nicole. Und die Hoffnung ist jetzt hier mit einem neuen Partner, dass das irgendwie doch funktioniert.
Was war denn das Problem bei Paul und Nicole? Oder war überhaupt
eins? Das ist eine gute Frage. Gesagt haben sie es uns ja nicht, was das Problem ist. Das kann ich nicht sagen.
Aber also, sie haben sich nicht gestritten
jetzt. Also sie haben sich nicht gestritten, die haben sich gut verstanden, aber er hat sich halt nicht so um seine Dame gekümmert, die notwendig wäre, dass da hinterher in Kids rauskommt.
Also wird das so ein bisschen eher dieses Brüderchen-Schwesterchen-Syndrom?
Womöglich.
Ja.
Genau, kann man ein bisschen schwer einschätzen. Wir haben zwar, sage ich mal, Interesse aneinander beobachtet, aber mehr auch nicht.
Hat das nie geklappt oder hat es noch lange nicht mehr geklappt?
Also hier hat es noch nie geklappt. Wir haben allerdings die Tiere noch gar nicht so lange, weil die Himalaya-Anlage gibt es ja erst seit 2017 und die Schopfhirsche sind etwas später gekommen.
Der Janu, wenn du Janu im Januar, das passt natürlich sehr gut zusammen, ist jetzt also dann 4 Monate hier. Ja. Habt ihr da schon eine andere Entwicklung beobachtet?
Nein, haben wir noch nicht. Wobei ich sagen muss, die haben eine Brunftzeit, also eine richtige Paarungszeit, und die ist im Spätherbst bis Winter. Also die wäre jetzt zum Jahresende, wird es dann interessant.
Also die Kennenlernphase ist jetzt völlig
legitim. Die Kennenlernphase ist jetzt gut.
Ja,
es
ist
jetzt gut so, dass die jetzt ein bisschen Zeit haben und die Hoffnung besteht jetzt, dass es mit den beiden dann besser klappt.
Muss man die denn langsam aneinander gewöhnen? Ich kann mich an die Folge erinnern, da habt ihr sie ja quasi schon innerhalb von wenigen Tagen eigentlich zumindest auch zusammengelassen.
Also das Ankommen war schon alleine, dass wir ihn erstmal alleine in den Stall gesetzt haben. Also man setzt die nicht gleich auf die Anlage, sondern erst hinten in den Stall und hat erstmal geguckt, hat er den Transporter gut überstanden, wie geht's ihm, und das ist dann immer so, sind auch Erfahrungswerte von uns, wenn wir sehen, dass es dem Tier gut geht, dann haben wir schon mal das Mädchen dazugelassen, dass die sich praktisch sehen konnten am Gitter. Und als das gut aussah, haben wir einfach aufgezogen und haben es von außen beobachtet.
Wie würdest du denn Janu charakterlich beschreiben?
Stubenhocker. Stubenhocker. Die Tiere dürfen ja bei uns ganztägig pendeln. Also das heißt, die haben die Anlage und im Hintergrund der Anlage ist ein verstecktes, sag ich mal, Stallgebäude, wo die sich zurückziehen können. Und bei ihm ist das so, dass der sich ganz oft drinnen aufhält und sie draußen.
Macht dich das unruhig?
Nö.
War Paul genauso?
Zum Teil ja.
Ja.
Das liegt wahrscheinlich an Männern.
Okay.
Dass die lieber auf dem Sofa zu Hause liegen und die Frau draußen rumhirscht im Garten.
Na gut, das ist kein Fernseher noch mit dem Stall. Das ist sozusagen.
Nee, da gibt es sowas nicht.
Wie ist Nicole so charakterlich unterwegs?
Also die sind uns gegenüber nicht schreckhaft, sondern die sind das so, wenn wir auf der Bildfläche erscheinen, kommen die erstmal zu uns. Und suchen am Anfang den Kontakt, weil meistens, wenn wir kommen, wir haben ja immer irgendwas zu fressen. Entweder gibt es das Frühstück, das normale Futter, wir haben ein bisschen Laub mit, wir haben ein bisschen Grünfutter mit, also von uns gibt es eigentlich nur Positives. Und wir nutzen das natürlich auch ein bisschen aus, weil das sind ja Fluchttiere und es ist immer günstig, wenn man die sich mal von nahen angucken kann, weil wir sind ja auch dafür verantwortlich, dass die gesund bleiben. Also das heißt, man guckt sich dann das Tier an, alles noch dran, alles ganz. Wie sehen die Augen aus? Wie sehen die Ohren aus? Wie sieht das Fell aus? Wie sehen die Stoffwechselendprodukte aus, die man so tagsüber findet? Und dann gibt es teilweise auch ein kleines Leckerli aus der Hand, weil wir das dann auch für diverse Arbeiten am Tier mit benutzen. Wir können die regelmäßig wiegen.
Ja.
Zum Beispiel, wo wir den Paul jetzt in einen anderen Zoo transportiert haben, dann muss der nicht extra Narkose gelegt werden, sondern wir haben den in die Kiste gefüttert. Das kann man dann alles machen und das funktioniert halt nur, wenn man, sage ich mal, Ruhe und ganz relaxed mit dem Tier umgehen kann, ohne dass das vor ihm Schiss hat.
Ist das schwer oder dauert das lange, dieses Vertrauen aufzubauen? Also wenn man euch zum Beispiel eben bei diesem Leckerli aus der Hand füttern sieht, hat man so das Gefühl, als wärt ihr dicke miteinander schon seit Jahren.
Das ist eine gute Frage. Also lange dauert es sicherlich nicht. Das hängt sicherlich damit zusammen, das ist der menschliche Faktor Tierpfleger.
Ja.
Dass wir wissen, wie man mit dem Tier umgehen muss und wie man auch mit verschiedenen Tieren umgehen muss. Und wenn da jetzt jemand ganz Unbedarftes reinkommt, kann natürlich sein, dass es dann schief geht. Aber wir wissen ja, wie man so einen Stall, so eine Box betreten muss, ohne dass das Tier gleich vor einem erschrickt.
Aber sie kommen tatsächlich auch auf euch zu?
Also die kommen auf uns zu.
Ja.
Wenn wir da drinnen sauber machen und die hören uns, dann kommen die rein, gucken,
ja,
ob es was gibt.
Da komme ich nochmal zu seiner Besonderheit seines Aussehens, also von den Schopfhirschen. Und zwar diese zwei Zähne, die ihm quasi aus dem Maul ragen, aus dem Obergebiss. Das sieht ja schon ein bisschen gefährlich aus.
Schopfhirsche ist eine sehr urtümliche Hirschart. Vor vielen, vielen, weiß ich nicht, 10.000, 100.000 Jahren, wo es die ursprünglichen Hirsche gab, hatten die Hirsche noch kein Geweih, sondern die hatten große hauerartige Eckzähne. Gab es ja nicht nur bei den Hirschen, Säbelzahntiger gab es das ja auch. Die Elefanten, die es früher gab, da waren das ja auch keine Stoßzähne, die sahen ja früher auch noch ein bisschen anders aus.
Ja.
Und das hat sich dann im Laufe der Evolution, hat sich das dann zurückgebildet, dass sich diese Eckzähne zurückgezogen haben und die großen Geweihe gewachsen sind. Das ganze Gegenteil ist zum Beispiel unser Rothirsch. Da sieht man die Eckzähne gar nicht mehr, aber der hat ein riesengroßes Geweih.
Ja, ich kenne tatsächlich, gibt es denn sonst noch außer dem Schopfhirsch welche, die solche Eckzähne haben?
Mundjacks.
Mundjacks noch, okay.
Mundjack, weil der Schopfhirsch ist eigentlich ein Mundjackhirsch und davon, also die Verwandtschaft ist da sehr nah.
Und hat dieser Eckzahn noch eine Funktion außer Statussymbol?
Also die nehmen den schon zum Präsentieren, zum Beeindrucken und ich gehe davon aus, die setzen sich auch damit zur Wehr, wenn es sein muss. Auch gegen Artgenossen.
Aber sonst so im tagtäglichen Gebrauch bei Futter irgendwas zurechtkauen?
Zum Fressen brauchen die den nicht, das sind ja fast reine Pflanzenfresser,
Wiederkäuer,
die brauchen die langen Eckzähne zum Fressen nicht.
Und sagen wir mal, die beiden wären sich jetzt wohl gesonnen. Wäre das dann Teil, sagen wir mal, eines Balztanzes, Paarungsverhaltens, die sozial? Also wenn du sagst, die präsentieren die, kriegt ihr die dann auch mal zu sehen mit aufgerissenem Maul?
Nein, man sieht die, die hängen ja rechts und links, gucken die ja aus dem Maul raus.
Ja.
Also man sieht die richtig, die gucken da, weiß ich nicht, 2-3 Zentimeter sind die schon lang. Die
Aber extra präsentiert werden sie jetzt nicht mit offenem Maul oder sowas?
Nein.
Und wenn die beiden sich wohlgesonnen sind, gibt es da irgendwie ein besonderes Verhalten? Na gut, ihr habt es natürlich noch nicht gehabt. Ihr wartet noch drauf, das mal zu sehen, oder?
Wir warten noch drauf. Also die können sich auch akustisch ein bisschen, sage ich mal, ich will nicht sagen zur Wehr setzen, das ist falsch, aber man kann die auch akustisch ein bisschen hören. Wenn die sich gegenseitig warnen vor irgendwelchen Gefahren, dann ist das wie so ein Bellen. Ich weiß nicht, ob das wie ein Hund klingt, das wie so ein heiseres Bellen. Und wenn die,
also auch laut mal, oder wirklich eher so?
Ja, das ist so direkt. Das ist nicht wie ein Hundebellen, also das ist falsch.
Gut,
das ist ganz so laut, ist es vielleicht doch nicht. Und ansonsten ist es, wenn der Bock seiner Dame hinterher steigt, dann ist das wie so ein Zwitschern, so von den Geräuschen her.
Ja, ja. Also du hast das tatsächlich auch schon mal erlebt, obwohl es hier noch nicht geklappt hat. Also ihr hattet in der Vergangenheit schon mal Erfolg.
Also ich kenne keine kleinen Schopfhirsche.
Aber du hast es quasi an anderen Arbeitsplätzen schon mal gesehen oder?
Nee.
Aber auch das Balzverhalten, das Paarungsverhalten, das Zwitschern hast du...
Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Das,
okay.
das hat man hier schon mal gehört und wir haben auch schon gesehen, wie der Bock seiner Dame hinterher gelaufen ist, wie er sich für interessiert hat. Aber, sage ich mal, einen Deckakt selber haben wir aktiv nicht beobachtet.
Haben die denn sonst was gemeinsam, außer jetzt das Gelände? Also unternehmen die was zusammen?
Nein, also die normalerweise sind das Einzelgänger, die man auch paarweise halten kann.
Ja, ja.
Und es ist zum Glück so, dass die sich akzeptieren. Und es war manchmal nicht so schön, wenn wir den pendeln lassen, dass der sich da zurückziehen kann. Aber unter Umständen ist das auch ausschlaggebend, dass die sich halt verstehen, weil die sich ein bisschen aus dem Weg gehen können.
Du sagtest vorhin, sie warnen sich gegenseitig. Ist das denn auch ein Geräusch, was ihr jetzt hört? Also sagen wir mal,
ich hab's noch nicht gehört.
Also Besucher sind denn jetzt auch nicht in dem Moment zu viel? Interessieren die sich für Besucher?
Also ich denke, da die Besucher sind die gewöhnt.
Und
die Anlage ist so gestaltet, dass die sich zurückziehen können. Ich denke, das ist eher ein Warnen vor Feinden, also vor Fressfeinden.
Ja.
All was hier so Leopard, Tiger, Bär, alles was da so an größeren Raubtieren lebt, davor warnen die sich dann vielleicht.
Und wenn der Schneeleopard quasi der Nachbar ist, ist das dann einfach Gewöhnung oder warnen die da täglich?
Das ist Gewöhnung. Also der Schneeleopard kann tatsächlich auf die Anlage gucken, weil da ist ein Gitter, aber das hat ihn noch nicht gestört. Also ich persönlich habe es noch nicht gehört.
Okay, und die beiden Hirsche macht das auch nicht an?
Die haben diesen Geruch ja tagtäglich.
Die
kennen das.
Ich habe ja auch ein paar Fotos von den Schopfhirschen gesehen. Ich finde den Schwanz irgendwie interessant, also als wäre der so weiß irgendwie umrandet. Ist der an der Unterseite irgendwie anders farbig als der?
Ja, wenn die den hochstellen, ist das wie so ein Abzeichen.
Also wie bei so einer Reisegruppe, folgen sie dem Schirm?
So ungefähr vielleicht.
Okay. Wenn ihr jetzt zwei habt, habt ihr denn das Ziel, das richtig groß werden zu lassen oder soll es erstmal überhaupt klappen? Was ist so euer Ziel mit den Schopfhirschen?
Also dadurch, dass man die Schopfhirsche nicht in der Herde hält, sondern paarweise, ist das Anstreben, das in der Herde zu halten, ähnlich da. Aber natürlich ist die Bestrebung, dass wenn man die Tierart schon hält und auch beide Geschlechter hält, ist natürlich die Zucht anstrebenswert, weil erstens ist es dann noch was Niedlicheres, kleinen Schopfhirsche. Und zum anderen ist dieses Brunstverhalten, dann, dass die sich decken, dann, dass die trächtig ist, dann, dass sie die Jungtiere bekommen, dass sie sich drum kümmern. Das ist ja auch Teil ihres natürlichen Verhaltens, was man den Tieren natürlich auch, gönnen möchte. Was auch, zur tierartgerechten Haltung beiträgt, dass man die praktisch sich ausleben lassen kann.
Gibt es denn viele Zoos, wo du dir eventuell auch mal ein paar Ratschläge oder Vergleiche holen kannst?
Also ich habe gelesen, in Europa werden Schopfhirsche in 17 Zoos gehalten und in Deutschland in 11.
Okay.
Und es gibt einige Zoos, also wir haben, Wuppertal hat welche, weil da ist nämlich unser Paul hingegangen.
Ja.
Als wir dorthin gefahren sind, haben wir uns natürlich das dort angeguckt, haben uns mit den Kollegen dort unterhalten und man tauscht sich dann schon ein bisschen aus. Logisch, klar macht man das.
Okay, aber wenn ich sage, du hast gelesen, du hast jetzt noch keine Tour gemacht durch die Zoos, die Schopfhirsche halten.
Mache ich nicht, mache keine Zootouren. Das ist Arbeit.
Ja, natürlich.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es andere Kollegen, die machen in ihrer Freizeit nichts anderes?
Ja, ja.
Aber ich bin nicht so.
Wenn die Schopfhirsche jetzt gerne unter sich sind, eignen die sich dann für Vergesellschaftung? Also ich meine, hier bei euch sind sie ja eigentlich auch nicht allein.
Also eigentlich haben wir eine Vergesellschaftung der Schopfhirsche mit roten Pandas.
Ja.
Allerdings ist unser alter roter Pandamann letztes Jahr verstorben, sodass die momentan gerade alleine sind. Aber wir haben gute Hoffnung, demnächst wieder einen roten Panda zu bekommen, sodass die in naher Zukunft vielleicht wieder in der Vergesellschaftung wohnen. Sodass die Schopfhirsche praktisch die Bodenhoheit haben und der Panda lebt oben im Geäst und in den Kletterbäumen und kann sich das Ganze von oben anschauen.
Und was sagen da die Erfahrungen bisher?
Wie gut funktioniert es hervorragend. Die gehen sich aus dem Weg, die stören sich nicht gegenseitig. Natürlich für den neuen Panda, wenn der kommt, wenn der noch keine Vergesellschaftung kennt, für den wird es was Neues sein.
Ja, ja.
Aber die Schopfhirsche selber, selbst der Jano, kennt das aus Wuppertal. Der hat oben drüber auch rote Pandas gehabt als Vergesellschaftung.
Hatte auch schon Übermieter?
Der hatte auch schon welche.
Und gibt es da, die Frage stelle ich ja immer wieder gern, gibt es Ärger ums Futter dann bei sowas oder wie löst ihr das auf?
Eigentlich nicht. Eigentlich haben die jeder ihre eigene Futterstelle. Es kann natürlich sein, dass der Panda mal beim Schopfhirsch gucken geht, was es da zu fressen gibt. Aber eigentlich gibt es da keinen Ärger ums Futter.
Berühmtes Thema ist ja auch immer die Tierbeschäftigung bei euch. Das klingt jetzt so, als wäre die beim Schopfhirsch sehr unkompliziert, weil sie ja sowieso gerne mit euch sind. Macht ihr da was?
Also Tierbeschäftigung in Form, dass wir auf der Bildfläche erscheinen, würde ich jetzt nicht als Tierbeschäftigung bezeichnen, sondern man beschäftigt die Tiere zum einen, indem man beide Geschlechter hält, dass die miteinander interagieren können. Und ansonsten beschäftigen wir die Tiere zum Beispiel mit dem Futter, dass es zu unterschiedlichen Tageszeiten an unterschiedlichen Orten was zu fressen gibt.
Aber so das berühmte medizinische Training, dass ihr sie auch mal anfassen könnt, das braucht ihr ja dann eigentlich gar nicht.
Machen wir auch.
Ja.
Also wir haben es zumindest angefangen. Natürlich nicht so extrem, wie man das jetzt vielleicht bei Raubtieren oder mit Elefanten kennt. Aber wir haben auch ein Target dabei, wenn wir die Zeit haben und vor allen Dingen die Ruhe haben und versuchen, dass die Tiere mehr oder weniger auf Kommando zu uns kommen und auch mal still stehen bleiben. Immer in der Hoffnung, dass man die Tiere so besser an uns gewöhnen kann, wenn man doch mal, wie zum Beispiel das Wiegen, das ist ja doch für uns jetzt eine gute, Gelegenheit zu gucken, füttern wir überhaupt genug, füttern wir zu viel, füttern wir das Richtige. Diese Gewichtskontrolle ist für uns dann doch um. Und man kann sich das Tier von nahen anschauen, wenn es einem voreinsteht und kann auch das Tier sich mal von rechts nach links drehen, sich zum Beispiel Fellschäden angucken, gucken, wie die Klauen sind. Das kann man da alles machen.
Ist es denn dabei schreckhaft? Also sagen wir mal, ihr kommt jetzt mal kurz ins Stolpern und müsst einen schnellen Schritt zur Seite machen. Ist es dann sofort weg oder ist es da eigentlich relativ entspannt?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn wir stolpern, wenn ich hinfalle, da erschrickt jeder.
Ja, ja, klar. Ich meine jetzt so die Kleinigkeiten oder so, dass man sehr aufpassen muss, wo man seine Hand hat oder so.
Teils.
Ja, ja.
Also der Paul, der alte Bock, hatte das nicht. Der ist einfach da gewesen und der hat auch keine Berührungsängste gehabt, mehr oder weniger. Und der Januar ist noch ein bisschen schreckhafter, ja. Aber das ist der Zeit geschuldet, die ja hier ist, weil es ist ja auch nicht so, dass wir dort stundenlang bei den Schopfhirschen auf der Matte stehen und irgendwas machen, sondern wir gehen mehrfach am Tag hin, machen sauber, die kriegen Futter und Ansonsten dürfen die halt Schopfhirsch sein, ohne dass wir ständig dort dazwischen rumlaufen.
Sind das denn saubere Tiere jetzt mal so vom hygienischen Standpunkt her? Also ich habe schon bei einigen anderen Tieren gehört, das sind richtige Schweine. Bei Hirschen kann ich es mir nicht so richtig vorstellen.
Also draußen auf der Außenanlage gibt es verschiedene Stellen,
ja,
die benutzen, um sich zu erleichtern. Und das klingt sehr lustig. Und im Stall haben wir ein Katzenklo,
ja,
was die benutzen.
Das
hat
anerzogen, hat einfach geklappt?
Also wir haben eine große Schale hingestellt, da sind Späne drin und das hat zufälligerweise geklappt, dass die immer da reinmachen.
Okay.
Das erleichtert die Sache des Saubermachens ungemein.
Also haben die selber vielleicht auch ein bisschen Interesse an so einem klaren Ort dafür? Kann man jetzt nicht sagen. Also
glaube ich nicht.
Ja. Betreiben die denn sonst viel Feldpflege oder sowas? Du hast ja schon gesagt, untereinander machen sie das gar nicht und selbst kommen sie ja gar nicht ran. Oder reiben die sich gerne an irgendwelchen Dingen?
Also die werden sicher schon eine Art Feldpflege betreiben müssen,
ja,
weil Fellwechsel betreiben die ja auch. Und ansonsten haben die zum Reiben diverse Drüsen, indem die ihre, sag ich mal, ihre Gerüche verbreiten,
ja,
als Reviermarkierung etc.
Aha, Gerüche, Thema, ist das was Deftiges oder ist das?
Also sag ich mal so, also ich rieche es nicht mehr, aber
ja,
das ist vielleicht auch der langen Arbeit geschuldet. Man riecht als Tierpfleger nach vielen, vielen Jahren viel weniger als manch anderes. Oder man,
ja,
ist,
das habe ich schon öfter gehört.
Man ist
ja
das einfach gewohnt, wo andere sagen, hier ist ganz furchtbar. Da sage ich immer, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich rieche nichts.
Okay.
Also geht mir zu Hause ganz oft so.
Da gibt es also auch nichts, was du den Schopfhirschen vorwerfen könntest sozusagen. Oder,
nee.
Wann sind die eigentlich aktiv? Also wann haben die so ihre Zeit, wo der Schopfhirsch gerne unterwegs ist?
Also in der freien Wildbahn sind das hauptsächlich dämmerungsaktive Tiere.
Ja.
Und hier bei uns sind die mehr oder weniger unseren Tagesablauf gewohnt. Also das heißt, wenn wir früh auf Arbeit kommen, dann gehen wir relativ zeitnah gucken, geht es denen gut?
Ja.
Und da gibt es ein Frühstück und da sind die erstmal schon aktiv, weil die das dann fressen. Und dann machen wir sauber, dann laufen die natürlich rum, zu gucken, was wir machen oder uns auszuweichen. Und dann gehen wir 2-3 Mal noch hin, gibt es immer wieder was Kleines zu fressen und zwischendurch liegen die halt irgendwo ab.
Ja. Aber wecken müsst ihr sie früh jetzt quasi nicht.
Nee.
Ist denn sonst irgendeine besondere Geschichte, die dir rund um die Schopfhirsche einfällt, die dir vielleicht besonders in Erinnerung ist, die du auch zu Hause gerne erzählst?
Nö.
Nö. Es ist Arbeit, genauso.
Das kann ich nicht sagen. Also futtertechnisch fressen die in der freien Wildbahn zum Beispiel kleine zarte Knospen, bisschen,
ja,
Rinde, Nüsse, Pilze. Vielleicht auch hier und da mal, wenn irgendwie da eine Schnecke, ein Wurm oder ein Käfer dran sitzt unter Umständen. Und im Zoo gibt es halt einen Salat-Gemüsemix mit bisschen Laub und Grünfutter.
Und das funktioniert doch oder gibt es Lieblingsspeisen, die ja so als das Leckerli nochmal
also
hingeben?
Also es gibt Gemüsesorten, die nicht genommen werden und es gibt bestimmte Gemüsesorten, die besonders gerne genommen werden. Das ist ja wie bei jedem so, also
ja,
menschlich,
ja,
wie tierisch. Gibt es ja immer irgendwie Lieblingsfutter und Nichtfutter und dann gibt es natürlich bei den ganzen grünen Sachen, was so Laub und Gras und Kräuter betrifft, gibt es Sachen, die werden halt gefressen und manche Sachen, die werden halt nicht gefressen. Und wir probieren dann auch uns ganz viel aus.
Ja.
Also wir gehen dann durch den Zoo und gucken, da ist was, hier ist was und probieren das dann aus, was die so fressen können. Dass es nicht jeden Tag immer das Gleiche gibt, sondern dass möglichst eine Varianz drin ist.
Aber hat sich eine Lieblingsspeise rauskristallisiert?
Also was unwahrscheinlich gerne gefressen wird, sind Salat und Möhren.
Oh, gucke an.
Und
also nicht Obst oder irgendwelche solche Geschichten?
Ja, Obst füttern wir eigentlich fast gar nicht.
Ja.
Da ist uns prinzipiell erstmal zu viel Zucker drin. In der freien Wildbahn fressen die auch kein Obst.
Ja.
Und Zucker ist genau, wie das für uns schädlich ist, für die Tiere auch. Deswegen versucht man sowas möglichst zu vermeiden. Und ich sag mal so, in Möhren ist auch schon alleine genug Zucker drin. Und natürlich für Trainingssessions, wenn man was Besonderes will, gibt es auch mal ein Stück Apfel, logisch. So ein ganz besonderes Leckerli hält man sich natürlich schon zurück.
Und auf Ihrer Anlage, ist es da so, dass Sie die so langsam leer fressen? Oder?
Nein, die fressen natürlich auch auf der Anlage ein bisschen Gras und hier mal und da was, aber da stehen viele Pflanzen drauf und ansonsten gibt es von uns jeden Tag frisches Laub, was die fressen können. Aber die könnten theoretisch auch die Anlage, da steht ganz viel Bambus drauf, wenn die jetzt plötzlich entdecken, dass der Bambus toll schmeckt, dann sollen sie halt die Anlage leer fressen, dann wird halt neuer gepflanzt.
Klar, aber die Gefahr besteht nicht, so wie das klingt.
Bis jetzt besteht noch nicht die Gefahr. Es könnte höchstens sein, wenn wir einen neuen roten Panda kriegen, dass der diese Laub, diese Bambussorten mag, ja, der bei uns auf der Anlage steht, dann wird sie kahl. Unsere alten Pandas, die mögen, die haben immer andere Bambussorten lieber gehabt, als ausgerechnet die bei uns auf der Anlage stehen. Das ist auch gut so, weil die wären sonst kahl gewesen.
Und ich habe mit Frühling angefangen, da muss ich natürlich dorthin auch irgendwie schließen. Jahreszeiten, also ist das jetzt auch eine Zeit, wo er besonders aktiv ist? Hat ihn zum Beispiel, macht ihm der Winter was aus, dem Schopfhirsch?
Also wir können die ganzjährig draußen halten, ja, aber der Stall ist immer offen und der ist auch etwas temperiert, sodass sie sich bei, sage ich mal, bei Minusgraden zurückziehen könnten, ja, wenn sie wollten. Machen die auch, aber die gehen natürlich im Winter auch raus.
Aber das jetzt zum Beispiel, wenn es gerade länger hell und Sonne, ein bisschen wärmer, dass sie sich draußen lieber aufhalten oder sowas?
Also wie gesagt, die ist eigentlich fast nur draußen und er ist ganz viel drin.
Ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich schon dazu führt, was ihr wollt, aber ich will ja auch Optimismus mit verbreiten.
Erstmal vermutlich nicht.
Ja. Aber wir haben ja noch Zeit. Im Herbst schaust du dann ein bisschen genauer hin. Wir hoffen einfach für dich, Holger, dass das klappt und für euch.
Das wäre schön.
Ja, na drum. Ja. Also ich meine, wir wollen ja später auch mal hören, dass das hier geklappt hat. Und dass du dann vor allem aus eigener Erfahrung auch mal von Jungtieren reden kannst. Und die stelle ich mir ja auch wieder total drollig vor, wie wahrscheinlich jedes Jungtier ist. Dafür wünschen wir
ja, bei der Größe der Elterntiere. Ja. Also ich glaube, so ein neugeborenes Schopfhirschkind wiegt 1,5 Kilo. Ja. Also die sind dann wirklich bloß.
Also das kann man offener...
Passt auf die Hand.
Ja, also wir sind schon interessiert, Holger.
Selbstverständlich.
Ja, also. Du natürlich auch. Dafür wünschen wir viel Erfolg, dass es klappt mit Janno und Nicole. Schönen Gruß an die beiden und sie sollen doch mal beide draußen ausprobieren.
Ich richte es aus.
Ja, mach das. Und recht herzlichen Dank für deine Premiere hier beim Podcast.
Gern geschehen. Bitteschön.
Du bist unverletzt geblieben. Ich hoffe, es war für dich auch eine neue Erfahrung.
Alles gut.
Ich danke dir recht herzlich. Alles Holger, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.